wenn es um Monetarisierung geht, wenn ich verfolge das Ziel, mit dem Livestream auch Geld zu verdienen, dann muss ich über Pay nachdenken.
Grüß dich und herzlich willkommen zum Sportsmanic Podcast, Episode 159. Und ich glaube, einer der romantischsten, wobei romantisch ist vielleicht übertrieben, aber zumindest der Podcast mit der besten Wohlfühlatmosphäre. Ich sitze nämlich hier mit meinem heutigen Interviewgast, den ich gleich vorstelle, in einem Wasserschloss in der Nähe von Crailsheim. Dort, wo die Crailsheim Merlins gerade furios die Basketballliga aufmischen. Und ihr hört es vielleicht im Hintergrund, das leichte Knistern. In dem Schloss wurde nämlich für mich extra ein Feuer angemacht. Also wir sitzen hier vor dem Kamin, nehmen den Podcast emotional auf. Mir gegenüber sitzt unser Partner vom Podcast, der Gerhard Borchers. Grüß dich, Gerhard. Hallo.
Hallo, Daniel. Grüß dich.
Gerhard, du sitzt mit deiner Firma Airtengo hier im Wasserschloss
in Erkenbrechtshausen.
Erkenbrechtshausen.
Ein kleiner Teilort von Crailsheim.
Ich habe mir vorgenommen, es mir zu merken, habe es aber nicht geschafft. Wasserschloss, wie kam es denn dazu?
Ja, das kommt einfach daher, wir haben die Firma ja 2016 gegründet, der Steffen Knödler, sein Bruder Harald Knödler und ich. Der Steffen hat hier vor einigen Jahren Wasserschloss gekauft und dachte dann, das baut er nicht nur um für sich, sondern auch für Firmen, die sich dort einbringen können, die dort Teilräume nutzen können. Und so haben wir dann entschieden, auch nachdem wir auch teilweise mal mit Airtengo in Frankfurt waren, aber uns hier doch zu konzentrieren. Und seitdem ist dieser Standort, das Wasserschloss, das dem Steffen gehört, eben auch Standort von Airtengo.
Ja, wir haben es gerade im Vorgespräch schon gesagt, warum ich das Dorf wahrscheinlich nicht kenne, liegt daran, weil es hier keinen Sportplatz gibt, weil es ist auch meine Heimat hier. Hier habe ich alle Sportplätze schon bespielt. Hier gibt es keinen, deswegen war mir der Name nicht bekannt.
Ja, schön, dass du da bist und freut mich sehr, dass ich Gast sein darf beim Podcast, aber auch, dass ich Gastgeber sein kann für dich, dass du mal wieder in deine Heimat nach Hohenlohe kommst. Und jetzt müssen wir nur aufpassen für alle Hörer, dass wir nicht ins Hohenlohe abrutschen.
Ja, ich gebe mein Bestes.
Sondern nicht so viel Dialekt sprechen.
Und wir sprechen heute über was ihr hier vom Land in die weite Sportwelt treibt, nämlich das Thema Livestreams. Ihr habt ja unter anderem die Livestreaming-Plattform für die zweite Basketball-Bundesliga. Dazu sprechen wir gleich nochmal in aller Kürze oder in aller Länge auch intensiv, wie Sportorganisationen auch selbst Livestreams machen können, was da eure Lösung kann, was ihr anbietet, was ihr nicht anbietet und wie sich der Markt vor allem entwickelt im Livestreaming-Bereich, im OTT-Bereich. Du hast eine langjährige Finanzvergangenheit, warst lange Jahre bei der Postbank Vermögensverwaltung, auch lange Jahre bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall hier um die Ecke. Hast über 20 Jahre in Vorstandspositionen Finanzerfahrung, bist jetzt CFO und Managing Partner bei Airtengo. Ich hoffe, ich habe dich best genug vorgestellt. Vielleicht sagst du selbst nochmal zwei, drei Worte zu dir. Was muss der Zuhörer noch über dich wissen, was ich jetzt noch vergessen habe?
Ja, ich denke, wie du es beschrieben hast, ich bin keiner, der im Sportbusiness groß geworden ist. Ich hatte viele Jahre zu tun im Finanzdienstleistungsbereich. Du hast zwei Unternehmen beschrieben, wo ich lange Jahre auch gearbeitet habe. Ich bin dann irgendwann in den 2000er Jahren dann raus aus diesem Bereich, habe ein paar Projekte betrieben und bin jetzt, ich sage mal, auch in einem Alter, wo ich schon sagen kann, so gegen Ende der Karriere und bin jetzt im Sportbusiness und das ist so schön und so spannend, weil ich muss sagen, ich bin von Kindesbeinen an ein Sportverrückter, also totaler Sportverrückter, im positiven Sinn hoffentlich. Und jetzt bin ich habe damals schon eigentlich als Jugendlicher davon geträumt, im Sport irgendwo ich tätig zu sein. Und ich habe mal immer gedacht, ich werde mal Fußballreporter beim Kicker. Das war so meine erste Stufe. Ich dachte, das ist ja mein Traumberuf. Das bin ich dann nicht geworden. Und jetzt aber im Sportbusiness, sagen wir, beheimatet zu sein, macht mir riesen Spaß. Und jetzt kann ich, sagen wir, meine große Leidenschaft und mein großes Hobby sozusagen dort mit dem Beruf verbinden und ist perfekt.
Du als Dauerkarteninhaber von den Hakro Crailsheim Merlins, was war denn dein emotionalstes Sportereignis, das du bisher erlebt hast?
Ja, es ist, da kommen natürlich über die vielen Jahre viele emotionale Dinge zusammen. Ich würde mal sagen, als aktiver Sportler, da bin ich über die Kreisliga nicht hinausgekommen. Da kann ich jetzt nicht so viele Geschichten erzählen. Als passiver Sportler bin ich natürlich Weltklasse, ja, also vom Fernseher bin ich schon gut. Und da will ich schon sagen, ich bin Bayern München Fan und seit vielen Jahren Mitglied. Und natürlich kommen einem da die zwei Champions League Endspiele in den Sinn. Und ich muss sagen, oft ist ja sowas Emotionales mit Negativen verbunden. Und das Finale daheim, da hatte ich das Glück, eine Karte zu haben. Ja, und war ganz alleine in diesem Stadion, ohne dass ich Bekannte oder Freunde um mich rum hatte. Und ich saß auf der Linie quasi im Eck vom Stadion auf der Linie, wo das Elfmeterschießen war, wo der Ball vom Bastian Schweinsteiger Elfmeter gegen den Pfosten geht und dann die Linie da kratzt und dann wieder rausgeht. Genau auf der Linie war ich. Gottes Willen. Als ich heimgefahren bin, muss ich sagen, ich dachte in Ulm auf der Heimfahrt, das ist auf halbem Weg bis zu uns, da, wie komme ich noch nach Hause? Das hat mich so emotional aufgewühlt.
Da dreht sogar das Feuer hier im Raum durch.
Ja, das knallt hier gleich. So, aber das wurde natürlich alles wieder reingeholt im Jahr drauf. Und ich glaube, ich habe es mit meiner Tochter angeguckt und das Robbentor in Wembley, ich würde sagen, die wird bestätigen, so hat sie ihren Vater noch nie erlebt. Also insofern, das glaube ich schon, dass dieses Tor das Positivste oder dieses Spiel das Positivste war und emotionalste, was ich jemals im Sport erlebt habe.
Es war natürlich auch ein klassischer Fehler von mir als Dortmund-Fan, einen Bayern-Fan zu fragen, was denn das emotionalste Sportereignis war. Gut, dann habe ich noch ein paar gute Fragen an dich auf jeden Fall, die dich jetzt gleich in die Knie zwingen werden.
Ja, sehr gut. Schieß los.
Gerhard, lass uns loslegen. Wir wollen erstmal über den Wandel des Medienmarktes generell sprechen. Du hast ja dich irgendwann 2016 entschieden, vom Finanzbereich in den Sport zu gehen. Was hast du denn auf dem Markt beobachtet, wie sich der Medienkonsum der Menschen wandelt?
Also ich glaube, man kann es immer an sich selber ganz gut beobachten. Und ich habe jetzt ein Alter, wo man als Jugendlicher die Medien konsumiert hat, da gab es 3 TV-Programme, die begannen dann irgendwann nachmittags um 16 Uhr. Also das ist die Zeit, wo ich aufgewachsen bin. Aber jetzt hat sich's halt total gewandelt. Also im Sport ja auch. Es begann ja damit, dass die Sportschau plötzlich im Privatfernsehen war irgendwann und dann der große Boom war. Fußball war nicht so, so wie es heute präsentiert wird. Und da begann schon ein Riesenwandel. Und jetzt haben wir halt nochmal diesen enormen Wandel durch die Digitalisierung und durch die Streaming, durch die VOD-Plattformen, getrieben durch diese neuen Unternehmen wie Netflix. Und da wandelt sich der Konsum halt extrem. Wobei das, ich würde sagen, viele haben den Tod des klassischen TVs, des linearen TVs schon lange prognostiziert. Ich sehe ihn noch nicht, sondern gibt's auch tolle Sachen und tolle Inhalte. Im Sport, jetzt will ich nur, wenn ich nur an Football denke, auf ProSieben Max, das ist sensationell. Also es lebt, auch dieses Medium kann man so gestalten, aber es hat sich viel verändert. Und ich sehe es an meinen Töchtern, die haben vom linearen TV, würde ich mal sagen, Germany Next Top Model vielleicht, würde ich mal, oder Two and a Half Men, ich weiß nicht, was sie sonst gucken im Linearen, aber sonst eben halt, hat sich total geändert. Und ich glaube, die Reise geht da weiter, aber ich würde sagen, die verschiedenen Medien bleiben auch erhalten.
Ich bin immer ein Freund davon zu sagen, man soll nicht so selbst auf sich selbst gucken, wie man sich wandelt, aber man kann es nicht runterbrechen auf die Gesellschaft. Aber was ja auch sich zeigt, ist, dass die Inhalte sich auch ändern. Also früher gab es natürlich, klar, wir haben es hier gerade vorm Kamin sitzen, Wetten, das 20.15 Uhr Samstagabendprogramm. Heute entscheidet ja jeder, was er wann wie konsumiert und vor allem auch das ändert sich. Also ich gucke viel mehr Highlights an zum Beispiel, Abrufe on Demand, wann ich es halt machen möchte. Aber Live-Sport kommt bei mir immer kürzer. Ist das etwas, was du auch beobachtest?
Ja, ich glaube schon. Also grundsätzlich würde man sagen, dass Live-VOD immer schlägt. Oder mehr wie live kannst du gar nicht machen, es sei denn, du gehst nur noch virtuell dann. Ja, aber eigentlich ist schon live das, was die nächste Stufe ist. Und wenn ich das noch überall angucken kann, egal wo ich bin, weil ich es halt auf allen Devices anschauen kann, dann ist das schon mal ein Riesenschritt. Deshalb glaube ich, live wird die Zukunft noch viel mehr prägen. Aber du hast recht, die Tendenz geht zu kürzeren Inhalten. Also es gibt halt die junge Generation, die nicht mehr bereit ist, sage ich mal, jetzt 1,5 Stunden ein Basketballspiel zu gucken oder andere Sportinhalte live. Ja. Und diese Generation wächst jetzt eben rein in diesen Medienmarkt und da muss man sich ein bisschen dran orientieren. Und es gibt ja ein paar, also zum Beispiel die NBA, die begonnen hat, jetzt Spiele eigentlich nur noch auch mal zu zeigen, nur das vierte Quarter zu zeigen. Also da glaube ich, entwickelt sich einiges und da muss man drauf achten. Und ich glaube, einige Sportarten müssen auch drauf achten. Das könnte auch sein, dass sie ihre wesentlichen Inhalte, wie sie den Sport präsentieren, ändern müssen aufgrund des neuen Medienkonsums.
Aber wie du auch sagst, das sind ja auch riesige Chancen für Sportorganisationen, dass sie ihre Inhalte ohne vielleicht einen Medienpartner, den sie früher gebraucht haben, jetzt ihrem Publikum oder auch einem Publikum, das sie bisher nicht erreicht haben, zur Verfügung zu stellen. Stichwort Livestreaming. Was glaubst du, was die wesentlichen Treiber sind, dass Livestreaming jetzt so einen Boom erlebt?
Also ich glaube, dass die enge Beziehung von Fans zu ihren lokalen Teams, das ist schon ein wesentlicher Treiber. Weil natürlich gucken viele auf den großen Plattformen die Bundesliga oder die Champions League und haben da auch, sind Fan von einzelnen Teams. Aber wenn du, so wie bei uns jetzt in der Region, die Fans, die zu den Merlins halten in der BBL oder die Fans, die zu den Unicorns halten bei Unicorns Schwäbisch Hall im German Football, mehrfacher German Bowl-Sieger und so weiter, da ist so eine enge Bindung da und die wollen die Spiele sehen und die wollen sie live sehen. Ja, und deshalb die technologische Entwicklung, dass es jetzt möglich ist und dass es überall gucken kannst, egal mit jedem Device, das ist halt der Sprung der letzten Jahre oder letzten 10 Jahre und das macht das so attraktiv und das ist der Treiber, dass immer mehr Livestreams auf allen Ebenen des Sports gezeigt wird und jetzt geht's runter bis zur Kreisliga B, wo automatische Kameras jetzt teilweise hängen und dass du das Spiel da angucken kannst. Also das wird auch das Ganze weiterhin treiben, diese technologische Entwicklung. Und die wird noch besser, sage ich mal, wenn 5G mal zum Beispiel flächendeckend eingesetzt wird, dann hast du auch die wesentliche Voraussetzung geschaffen, nämlich ein schnelles Internet, was heute noch ein wesentlicher Treiber dafür ist, dass es nicht überall passiert oder nicht in guter Qualität passiert.
Jetzt gestern bei mir in der Heimat hatte ich weder Internet, das schnell funktioniert, noch ein Handynetz, das funktioniert hat. Also ja. Ich habe offline gearbeitet.
Ja, das kann passieren und ich kann dir sagen, es passiert uns zum Beispiel in der zweiten Basketball-Bundesliga auch teilweise, dass das sind ja die Vereine spielen ja in der Regel in Hallen der Kommunen, der Städte und man kann es sich ja fast nicht vorstellen, aber es gibt große Städte in Deutschland, die eine große Halle betreiben und die nicht in der Lage sind, dort einen ordentlichen Internetanschluss reinzulegen, der sichert, dass ich 10 Mbit Upload habe, das ich halt brauche für einen ordentlichen Stream. Das ist ja nicht viel, ja. Aber man mag das nicht glauben, aber es ist so, dass die Vereine kämpfen müssen mit den Städten, dass dort ordentliches Internet liegt. Und das ist ein Drama, muss ich ehrlich sagen. Man kann das fast nicht glauben, aber das ist noch, und da leidest du hinten dran, da kannst du keinen guten Stream mehr erzeugen, wenn vorne ganz einfach die technische Voraussetzung nicht gegeben ist.
Was glaubst du, wo der Entwicklung hingeht? Also sind die Kommunen da gesprächsbereit oder auch offen, das in den nächsten Jahren zu ändern?
Ja, also ich glaube, dass man als Livestreaming-Anbieter auf Sicht technologische Partner braucht, die einem das sicherstellen, dass in den jeweiligen Hallen auch dieser Internetanschluss gegeben ist. Also ich meine, Magenta macht's natürlich im Hause, aber die legen in der BBL eben halt den Glasfaseranschluss daran, ja, an die Halle und fertig, aus, ja. Und ich glaube, dass wir es nicht schaffen werden, mit jeder Kommune darüber zu reden, dass die jetzt einen Glasfaser in die Halle legen. Ich kann mir vorstellen, dass auf Sicht auch solche technologischen Partnerschaften mit Firmen aus dieser Branche, glaube ich, der richtige Weg sind für die Ligen oder auch für uns als Streaming-Anbieter.
Wie schätzt du da die Sportorganisationen, also Ligen, Verbände, Vereine ein, wie die aufgestellt sind, was das Thema Livestreaming angeht?
Also wir sehen da ein breit gefächertes Bild. Jetzt nehme ich mal die großen Ligen, die große Relevanz haben im TV oder im Streaming-Bereich bei den großen, lassen wir die mal weg. Also lassen wir Fußball, die ersten drei Ligen weg, lassen wir Basketball, BBL weg, Eishockey, erste Liga und Handball, erste Liga. Die würde ich mal da rausnehmen. Alles, was an anderen Sportarten oder drunter an Ligen, da würde ich sagen, haben wir ein sehr breites Bild an Ligen, das sie hochprofessionell schon machen, die das gut organisiert haben, die einen Livestream verpflichtend machen für die Ligen. Und dann haben wir wieder Ligen und Verbände, die nicht so professionell aufgestellt sind, als dass sie das erkennen, die Chance, die da drin liegt, und erkennen, dass sie es einheitlich machen müssen und da richtig drauf drängen müssen, dass es passiert. Da haben wir ja Ligen und Verbände, da würde ich sagen, da gibt es noch viel Potenzial nach oben, viel Luft nach oben. Aber es ist natürlich für die Streaming-Anbieter wie uns natürlich auch eine Chance, dort Angebote zu machen. Aber da könnte bei einigen viel mehr passieren.
Ich weiß nicht, wie die Rechte-Situation immer aussieht. In den einzelnen Ligen ist da wahrscheinlich individuell. Gibt es da eine sehr große Fragmentierung, dass Vereine selber sagen, wir nehmen es selbst in die Hand und machen selber einen Stream? Ja. Gibt es da einige Initiativen oder ist das dann eher, sollte das von der Liga vorgegeben werden, wie dann einheitlich gestreamt werden soll?
Also natürlich gibt es viele Ligen, wo du ein paar Vereine hast, die das professionell machen und gut machen seit Jahren. Und dann hast du ein paar Vereine, die gar kein Streaming anbieten. Und jetzt müsste die Liga hergehen und die zusammenführen und dafür sorgen, dass ein einheitliches Bild entsteht. Der Punkt ist, natürlich wollen die Top-Vereine, die das bisher machen, die wollen von ihrem Niveau nicht zurückgehen, ist ja klar. Und die Vereine, die vielleicht das bisher nicht gemacht haben, haben gesagt, ich auf das Niveau kann ich ja gar nicht kommen, was die da machen und wie viel Leute da einsetzen, was da alles passiert. Ja. Und da muss die Liga den Mut haben, so einen Weg zu gehen, wo man sagt, nein, wir setzen ein Mindestqualitätsmaß an. Und dann müssen die Top-Vereine vielleicht dann auch sagen, jawohl, an das halten wir und wir gehen diesen Weg mit, gehen vielleicht ein bisschen zurück. Und aber die Breite der Vereine schließt auf. Und so hat's die zweite Basketball-Bundesliga auch gemacht. Die sind professionell aufgestellt. Die haben eine eigene Liga, GmbH. Der Daniel Müller hat das aufgebaut, mit dem Livestreaming. Das wird jetzt fortgesetzt über den Christian Krings als neuen Geschäftsführer der Liga. Die sind dran und haben damals die Entscheidung getroffen. Wir machen einheitlich für die ganze Liga. Und jeder kommt da und unter dieses Dach. Ob einer, der noch nie gestreamt hat, genauso wie die Vereine, die top gestreamt haben.
Man will ja auch dafür sorgen, dass die Liga mehr Aufmerksamkeit bekommt. Auch wenn die einzelnen Vereine untereinander im Wettbewerb stehen, macht es ja in meinen Augen mehr Sinn, wenn eine Gesamtliga sich um ein Konzept bemüht, wie man streamen kann, weil ich gucke mal nur aus Sicht des Fans. Was interessiert den denn? Der will jetzt natürlich auch nicht auf 5 Plattformen gehen, damit er seinen Club auf 5 verschiedenen Plattformen auswärts spielen sehen kann. Der braucht eine Plattform und diese Fragmentierung sehen wir auch gerade in den großen Ligen, wie jetzt allein schon Sky und The Zone in der Bundesliga.
So, und das darf nicht bei diesen Ligen gar nicht passieren, weil das der Verein dort nicht akzeptiert. Und ich sage auch, allein die Tatsache, dass alle streamen, muss mal Schritt 1 sein. Was ist denn der Fan, der echte Fan, der geht in die Halle bei den Heimspielen? Der will dann das Auswärtsspiel sehen. Mhm, ja, also es nützt mir nichts, wenn einzelne Vereine den Stream anbieten, ja, weil die Fans können dann die Auswärtsspiele nicht sehen. Ja. Und das ist das Schritt 1. Und wenn es dann einheitlich ist auf einer Plattform, wo sich die User dran gewöhnen, sagen, jawohl, das kann ich dort oder dort immer sehen, alle Spiele und auf einem gewissen Niveau, auch mit einer gewissen Darstellung, ich nenne nur das Stichwort jetzt mal Scoreboard, ja, dass das einfach da sauber dazukommt und so weiter. Und dann habe ich ein Level, wo ich sagen kann, jetzt habe ich einen einheitlichen Stream und dieses Level müssen halt alle erreichen und da kann ich nur die Ligen dazu aufhören, um das zu machen.
Bevor wir gleich hier über die Schritte sprechen, was genau Sportorganisationen vielleicht machen sollten, wenn sie ins Livestreaming einsteigen wollen, wenn sie selber sagen, wir brauchen eine Lösung in dem Bereich, will ich erstmal über dich sprechen, über euch sprechen, über Airtengo und mal erfahren, weil du hast ja, wie gesagt, lange Jahre Finanzerfahrung und bist jetzt, und was wir gerade schon gehört haben, sehr emotional auch drin in dem Thema Livestreaming im Sport. Nimm uns doch mal mit in eure Geschichte, wie Airtengo entstanden ist und was ihr heute macht, wo ihr heute steht und was es eigentlich eure Dienstleistung ist.
Also wir haben nicht begonnen mit einem Masterplan, wo wir zusammensaßen, was ist jetzt ein Markt und wo gibt's da eine Lücke und kommt da grün mal Unternehmen und dann gehen wir rein und ziehen das hoch, sondern wie so oft bei Startups, man hat eine gewisse Idee und fängt an und merkt dann, oh, jetzt müssen wir nochmal ein bisschen so einen strategischen Move machen oder so Produkt und Zielgruppe und ist das so alles gut? Und deshalb waren wir nicht klassisch von Anfang an im Livestream. Die Idee war schon mit Live-Content was zu machen. Aber dann kam, das ist ja manchmal der Zufall, ja. Wir sitzen hier in Crailsheim und der Steffen hat die Crailsheim Merlin schon lange begleitet immer. Er war mit seiner früheren Firma sogar mal Name-Writing-Sponsor von den damals Proveo Merlins. Und dann fingen die auch an mit dem Livestreaming und die hatten dann auch einen Partner gesucht und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das. Und dann haben wir die Merlins gestreamt, die Heimspiele in der Pro A. Und plötzlich kam halt das mit der Liga. Ich hatte vorhin den Daniel Müller erwähnt und da hat man die Kontakte und gesagt, Mensch, das könnte man doch vielleicht für die ganze Liga machen, das macht doch Sinn. Und so hat sich das ergeben und plötzlich hatten wir dann ein Gespräch und einen Vertrag mit der zweiten Basketball-Bundesliga für das war über 3 Jahre. Wir haben dann im November 17 begonnen und haben da jetzt die Medienrechte für diese 3 Saisons. Und so hat sich das entwickelt. Und dann war die Fokussierung ganz klar auf dieses Livestreaming-Sport. Wir werden uns da weiterentwickeln, können wir vielleicht nachher drauf noch ein bisschen eingehen. Aber dann begann eben zu sagen, 260 Spiele einer Liga in guter Qualität zu produzieren und dann rauszubringen an die User. War eine Herausforderung, aber ich glaube, dass wir die ganz gut geleistet haben.
Wie habt ihr das technisch gemacht? Habt ihr hier ein Team von 30 Leuten sitzen, die nur rund um die Uhr programmieren oder wie habt ihr das aufgebaut?
Wir haben zu Beginn eine eigene Plattform aufgebaut mit einigen IT-Lern, die wir bei uns hatten, aber auch mit
Wir hatten ein Softwareentwicklungsteam im Ausland, die uns zusätzlich unterstützt haben. Da kann man sehr gut Erfahrungen sammeln. Wie muss eine Plattform funktionieren? Du baust es selbst und kannst dann, weißt dann genau, was die Abläufe sind, wo vielleicht auch die Herausforderungen sind, was du nicht leisten kannst. Und irgendwann hat sich's eben ergeben, wenn du eine eigene Plattform betreibst, du brauchst unheimlich viel Geld, um die weiterzuentwickeln, auf den aktuellen technologischen Stand zu bringen, immer mitzunehmen. Der Aufwand ist riesig und wir sehen uns aber als eher als Medienunternehmen und nicht als Softwareunternehmen und haben dann deshalb beschlossen, zu wechseln auf die Sportradar White Label Plattform, die eine wunderbare OTT-Plattform anbieten, die wir jetzt nutzen seit September. Und das entlastet uns enorm. Wir konzentrieren uns auf den Content, auf das Streaming, auf die Kooperation mit den Vereinen und können technologisch auf alles zurückgreifen, was diese Plattform hergibt. Und das hat uns nochmal einen Riesensprung gegeben.
Welche Rechte oder welche Ligen, Vereine, Verbände kann ich heute schon sehen auf AirTango Live?
Ja, wie gesagt, wir haben die zweite Basketball-Bundesliga. Dann haben wir in Kooperation mit Sport 1 die UEFA Youth League. Also wir übertragen alle 39 Spiele der Youth League, die von der UEFA produziert werden. Dort wird ja nicht alles produziert, sondern nur ein Teil der Youth League. 39 Spiele, 27 sind bei uns exklusiv zu sehen. Dann haben wir die Heimspiele der Schwäbisch Hall Unicorns. Klar, unser nächster großer Verein in der Region, mit denen wir auch jetzt schon lange zusammenarbeiten. Und wir haben jetzt noch zwei Auswärtsvereine aus der Region mit aufgenommen. So wollen wir uns so langsam weiterentwickeln. Aber jetzt muss man sagen, das, was ich gerade erwähnte, dieser Sprung in der Technologie lässt uns natürlich jetzt neue Möglichkeiten entstehen. Da haben wir jetzt auf dieser Plattform einfach die Möglichkeit, mehr zu streamen und mit viel mehr Möglichkeiten, was die Monetarisierung angeht. Wir können Pay mit einbinden. Das ist alles jetzt möglich, sodass wir jetzt die Basis gelegt haben für weiteres Wachstum, um mehr Content bei uns draufzubringen.
Ihr verfolgt ja da eine Strategie, die heißt Second-Tier-Clubs und Vereine und Ligen. Heißt nichts anderes als, ihr werdet niemals Bundesliga, Premier League und die Champions League zeigen auf AirTango. Das wäre auch, glaube ich, von den Rechtekosten gar nicht so wirklich stemmbar. Welche Zielmärkte und welche Zielsportarten habt ihr denn?
Also wir sehen uns in einem Bereich, wenn man so nennen will, Second Tier. Und Second Tier würde ich sagen, ich hatte vorhin die vier Hauptligen genannt. Alles, was da drunter ist, entweder in diesen Sportarten oder in anderen Sportarten, die nicht in dieser Liga, in dieser Klasse spielen, die früher vielleicht sogar noch mehr Relevanz hatten, auch TV-Relevanz hatten, aber im TV alles sich jetzt auf Fußball konzentriert. Da jammern ja auch Eishockey und Basketball und andere. Aber das sind eben diese Sportarten, die nicht mehr diese Relevanz im TV haben, die aber trotzdem eine breite Fanbasis haben und wo die Fans sagen, wir wollen das sehen, ja, wir wollen das im Livestream sehen. Und das ist unser Kernmarkt und der ist nach unten sicherlich begrenzt, weil so wie wir das aufziehen und mit diesem Qualitätsanspruch, mit dem, wie wir das auch präsentieren, da macht es für uns keinen Sinn, runterzugehen, sage ich mal, auf einen Kreisliga-A-Sportplatz in Hohenlohe. Würde ich jetzt sagen, ist nicht unser Kernmarkt. Das ist jetzt nicht despektierlich, sondern es ist klasse, wenn sowas gemacht wird, wenn jemand das dort streamt und das die Fans dort sehen können. Aber wir wollen schon uns ganz klar konzentrieren auf diese Sportarten, die ich da genannt habe, beziehungsweise auf diese Gruppe von Ligen, die da unter dem Radar der ganz Großen vielleicht ein bisschen fliegt.
Und wenn man so die nächsten Jahre anschaut, ihr habt jetzt die neue Plattform mit Sportradar gemeinsam auf die Beine gestellt. Ihr plant ein neues Produkt, dazu gleich nochmal mehr. Seid ihr gerade aktiv im Vertrieb von neuen Vereinen, neuen Verbänden, um die auf die Plattform zu holen? Oder wo entwickelt sich AirTango hin?
Absolut. Also wir sind jetzt eigentlich genau an dem Punkt angelangt, wo wir stabil sind in der Technologie, in dem Streaming, wo wir sagen, wir können eine Liga mit 200 oder 250 Spielen oder auch 100, je nachdem, wie viel Spiele die Liga hat, dort sauber streamen und an die User, an den Usern präsentieren. Da sind wir jetzt vorbereitet drauf und deshalb können wir jetzt, sage ich mal, den nächsten Schritt gehen und nach dieser Startphase jetzt, sagen wir, in so eine Wachstumsphase zu kommen.
Und im Rahmen dieser Wachstumsphase werdet ihr zum Ende des Jahres eine Plattform rausbringen oder die Plattform erweitern und ein sogenanntes Sportbundle anbieten. Was hat es damit auf sich?
Wir wollen den Usern ein Bundle präsentieren, wo wir Pay-Sportsender, die bisher ihren Hauptvertriebskanal im TV haben, als Bündel online bringen.
Das heißt, es sind Sender, die, ja, die du im Kabel oder auf dem Satelliten-TV siehst, vielleicht auch mal auf Internetplattformen, die große TV-Online-Angebot haben.
Welche sind das?
Aber wir werden dort integrieren in einem Schritt 1 Sport Digital, der Sender, der eben die ganzen ausländischen Ligen präsentiert, live präsentiert. Bei Sport Digital, die haben jetzt dazu gewonnen als Partner Edge, das ist so ein Active und Outdoor-Sportsender. Wir werden eSports One mit einbinden. Haben Run Fighting mit dabei und wir haben Motorvision, die ja die NASCAR-Rennen da produzieren und live streamen. Das heißt, wir haben ein breites Angebot, wir haben Fußball, Kampfsport, wir haben Motorsport drin, wir haben E-Sports drin. Und dieses kompakte Bündel von 5 Sendern, da werden wir insgesamt im Jahr, denke ich, über 3.500 Livestreaming-Stunden präsentieren. Und das ist erstmalig in dieser Kombination dieser 5 Sender und erstmalig online als reines Sportpaket. Und das zum monatlichen Abo. Ja, da sind wir zum ersten Mal in einem Subscription-Modell.
Was kostet das für den Fan?
Das wird 6,49 kosten im Monat, so dass man, wenn man sieht, welchen Content ich da bekomme und wenn ich den einzeln buchen würde, dann ist dieses Bündel natürlich sehr, sehr attraktiv und bietet uns die Gelegenheit, diese 5 Sender zu präsentieren. Aber auch, und das ist, glaube ich, auch nochmal spannend, wir werden auch einzelne Events daraus picken und die als Pay-Per-View anbieten. Also wir werden mit Sport Digital zum Beispiel auch reingehen in einzelne Spiele. Ich denke so an Ajax gegen PSV oder Benfica gegen Sporting oder wie auch immer aus ausländischen Ligen, wo man dann auch mal Pay-Per-View bei uns auf der Plattform anbieten, wo ein Einzelspiel bei uns buchen kann. Also das sind so Ideen, die dann weiter wachsen. Jetzt gehen wir mal ab Dezember, im Laufe des Monats Dezember werden wir diese 5 Sender jetzt bei uns auf die Plattform in dieses Bündel, der heißt beim 24/7 Sports Pack, präsentieren. Das freut uns sehr, dass wir da das Vertrauen haben als junges Unternehmen dieser großen auch Sender, die einfach sagen, nee, das ist gut, was ihr macht, das ist cool und dieses Bündel, das will ich unterstützen. Ich liefere da meinen Sender mit rein und das wird ein großer Schritt für uns sein, weil vor allen Dingen, was die Anzahl der Livestreams angeht, das ist ja enorm, ja.
Und nochmal zum Verständnis als User, ich zahle 6,49 €. Habe ich die Inhalte von der Basketball-Bundesliga dann for free und muss nur für das Sportbündel bezahlen? Oder wie funktioniert
das? Ja, klar, die Inhalte, die Spiele von der zweiten Basketball-Bundesliga sind ja bisher bei uns auf der Plattform for free, bleiben die selbstverständlich for free, wie auch die Spiele im Eishockey, im Football, die wir bisher free anbieten, die bleiben free. Und das wird ein Sonderpaket, wo man dann diese 5 Sender anschauen kann oder dann, wie gesagt, Pay-Per-View, einzelne Highlights aus diesen Highlight-Spiele zum Beispiel.
Ich will den Bogen einmal zurückspannen in Richtung Sportorganisationen wie Ligen, Verbände, Vereine, die sich gerade mit dem Thema Livestreaming beschäftigen und auch natürlich auf der Suche sind, was ist für uns die beste Plattform? Was sind denn die Mehrwerte, die Airtengo einem Verein oder einer Liga bietet im Livestreaming-Bereich?
Ja, unser Ansatz ist, dass wir mit Ligen oder Vereinen sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Das geht los in der Frage des Geschäftsmodells. Wie macht man das mit Equipment? Wer beschafft das? Gibt es ein einheitliches Equipment? Ja, nein. Einfach aus der Ausrichtung ist es das Ziel, Reichweite zu kriegen? Oder kann man auch mal über Pay später nachdenken in bestimmten Formen? Einfach diese Fragen in enger Kooperation mit dem Verein und Ligen da zu besprechen. Und dann sind wir, wenn wir dann gemeinsam zusammenarbeiten, sind wir sehr, sehr nah dran, ja, an der Produktion. Wir unterstützen die Vereine, wir haben Workshops, machen wir mit den Vereinen. Wenn neue Vereine in eine Liga kommen, gehen wir raus, wir machen vor Ort Workshops, um die Streaming-Teams zu trainieren.
Ja, macht Sinn.
Und die einzuarbeiten auf die Plattform bei uns. Dann haben wir einen Spieltagssupport am Samstagabend zum Beispiel, wenn Basketball 8 Spiele sind oder mal 6 Spiele, je nachdem. Da sitzen 2-3 Leute bei uns im Support in Schwäbisch Hall und haben einen direkten Live-Kontakt. Wir haben das, wie kannst du dir wie so ein War Room vorstellen? Kleiner Mini-War, wo die alle Bildschirme oder schauen die alle Spiele an und wenn die sehen, irgendwo gibt's vielleicht mal eine zu dunkel eingestellte Kamera, dann unterstützen die Vereine oder greifen mal sogar über Team Joa ein. Also wir machen das in sehr enger Kooperation. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Dann bieten wir alle Optionen der Monetarisierung. Also bei uns kannst du entscheiden, willst du freien Stream anbieten und den quasi monetarisieren über Werbung und
Da machen wir zentrale Werbung als Pre-Roll, aber genauso auch In-Stream-Werbung, um regionale Partner einzubinden. Das ist auch ganz besonders, dass wir quasi in den Stream, in den Viertelpausen zum Beispiel regionale Partner mit Videoclips einbinden können. Auch Banner während dem Stream können wir einbinden. Also auch das ist möglich zu wählen. Dann mache ich free mit werbefinanziert oder ich gehe in ein Pay-Modell oder ich mache eine Mischung. Ich könnte auch mal sagen, ich mache die Hauptrunde mache ich als freien Zugang, aber die Playoffs, dort geht es um alles. Da könnte ich mal ein Pay-Modell machen. Da sind wir flexibel, da haben wir alle Möglichkeiten. Und ich denke, wer heute mal reingeht auf ertango.live, der wird auch sehen, dass wir einen bestimmten Style haben, wie wir die Dinge präsentieren. Also da ist auch viel Herzblut drin. Insgesamt bei uns so und so. Ich glaube, das merkt man auch. Und da, wenn ich nur dran denke, die Ankündigung eines Livestreams, da haben wir für jedes dieser 260 Spiele eine extra Grafik und eine Tafel gebaut und die in dem Style und jeder Verein wird in seinen Vereinsfarben so, hat so ein Hintergrundbild, wo er sich wiederfindet mit den Farben und so. Da legen wir viel Wert drauf, dass der Style auch da stimmt. Und das sind die Mehrwerte, glaube ich, die wir insgesamt da den Vereinen und Ligen bieten.
Was ja immer die erste Frage sein wird bei einem Verein ist, Gerhard, was kostet mich das? Zahlen die dann eine Summe vorab? Zahlen die eine Monthly Fee? Zahlen die Tantiemen oder was ich was, Prozente von den Einnahmen?
Also wenn wir so weit kommen, dass die Streaming-Plattformen direkt bezahlt werden, ich glaube, nee, es ist gerade umgekehrt. Wir investieren auch in diese Ligen hinein, und weil natürlich es ist ein Aufwand, den alle betreiben müssen. Die Liga muss einen Aufwand betreiben, um das alles zu organisieren. Die muss die Equipment-Frage stellen. Mache ich ein einheitliches Equipment? Mache ich es nicht? Wer stellt dieses Equipment zur Verfügung? Und dann muss man gucken, wie man das refinanziert. Dann ist es auch so, dass natürlich die Rechte, die Ligen schon Vorstellungen haben, dass diese Rechte auch ein bisschen was wert sind. Also insofern investieren wir in den Stream, je nachdem, nach Liga, in verschiedenen Formen. Auf der anderen Seite auch die Vereine müssen halt investieren, weil sie vor allen Dingen in Personal müssen sie investieren, weil Klar. Du kommst nicht drum rum. Also selbst wenn du technologisch eine automatisierte Kamera hättest, du musst ja trotzdem dich drum kümmern. Ein Moderator halte ich zum Beispiel für absolut zwingend. Du musst einen Kommentator haben.
Allein schon zur Identifikation.
So, und das wertet das so auf. Ja, wir haben ja da viele Erfahrungen jetzt gemacht im Basketball. Das ist so toll, wie die das machen. Ja, und teilweise geht vom Auswärtsteam mal Moderator fährt mit und setzt sich neben den Heimkommentator. Die machen dann ein Duett sozusagen. Also es ist faszinierend, was da passiert. Und das wertet den Stream so auf. Und da muss ein Verein investieren. Wir investieren auch. Und wir müssen gemeinsam dann ein Modell finden, wie wir das refinanzieren. Ja, und sagen, wie können wir schaffen, dass wir sind ja keine Altruisten und schenken irgendwas her, sondern wir haben eine Firma und wir wollen auch Geld verdienen.
Ja, klar.
Und da muss aber was dabei rauskommen auf Sicht. Aber wie immer im Leben, du musst investieren und dann musst du ein Modell haben, wo du diese Investitionen wieder rausholst. Und da, denke ich, haben wir schon einen guten Weg inzwischen gefunden, mit Ligen gemeinsam dort Modelle zu finden, dass es für alle passt.
Also eine Frage, die ich jetzt noch einstreuen wollte von der Facebook-Gruppe von Sportsmaniac, hat ein Hörer gefragt, zahlt die Liga für die Übertragung, beziehungsweise auch habt ihr für die Sicherung der Bildrechte ein Investment getätigt?
Also wir haben ein Investment getätigt, ja. Zum einen in die Rechte, aber auch teilweise ins Equipment jetzt beim Basketball. Und ja, das ist, wie erwähnt, unser Investment, um die Möglichkeit zu bekommen, diese Streamings für eine Liga dort umzusetzen. Und jetzt sind wir dabei, eben auch dort das zu refinanzieren und irgendwann hoffentlich auch damit Geld zu verdienen.
Wenn ich jetzt als Verein oder als Liga da sitze und sage, okay, ich will auf jeden Fall was live streamen, kommt die Entscheidung make or buy. Also mache ich selber und investiere selber oder habe ich einen Dienstleister, der das macht für mich? Was sollte man in deinen Augen bei dieser Entscheidung berücksichtigen?
Ich würde sagen, es ist für wenige, sehr, sehr wenige lukrativ, eine eigene Plattform zu haben. Also Sportarten, die sagen, wir präsentieren das nicht auf einer Plattform, sondern wir nehmen technologischen Dienstleister und bauen uns oder haben eine eigene Plattform, eine eigene Homepage, die das alles subsumiert, ja, und diese ganzen Live- oder VOD-Content
bringt. Ich glaube, es hat sich auch herausgestellt, und vor kurzem hatte ich gelesen, eine PwC-Studie, die da ein bisschen nachgefragt hat bei denen, die eine eigene Plattform haben, ob sich das wirklich so erfüllt hätte, was sie sich zu Beginn vorgestellt haben. Und da kam schon heraus, dass, ich glaube, 2/3 waren eher enttäuscht von dem. Also ich glaube, für die meisten stellt sich Make or Buy nicht, sondern die meisten sollten wirklich sagen, komm, wir stehen als Liga zusammen, wir machen es alle nach einem einheitlichen Konzept und suchen eine Plattform, die dieses Konzept am besten umsetzt. Das sind wir einer von Playern, es gibt andere auch. Ja, und es muss mal gucken, wo es am besten passt, von den Gedanken her, was will eine Liga oder was wollen Vereine machen und wer ist da ein guter Partner, um das umzusetzen. Aber ich denke, das Thema Make ist, glaube ich, nicht geeignet.
Wir hatten auch noch eine andere Frage aus der Facebook-Gruppe. Könnt ihr auch dann die Streams anbieten, dass sie auf Social-Media-Kanäle ausgespielt werden, also auch auf Facebook, Instagram und Co.?
Klares Nein. Wir sind eine Plattform, die Streaming-Plattform, die selber quasi das Medium bringt, und wir sind nicht Technologiepartner, der Vereinen oder Ligen die Möglichkeit gibt, zu produzieren und dann auf Facebook auszustrahlen oder auf YouTube. Nein, wir sind eine Plattform wie andere auch, die sagen, du kannst mit uns zusammenarbeiten, und dann kommt es auf unserer Plattform. Was wir natürlich machen, dass wir auch sagen, du kannst über einen Embedded Player das auch bei dir auf deinem eigenen Homepage bringen. Kein Problem, können wir jetzt inzwischen auch tun. Wir können uns überlegen, ob wir vielleicht eine regionale Zeitung, einen regionalen Verlag mit einbinden, der sagt, Mensch, die Spiele von der Mannschaft, die könnte ich doch bei mir online zeigen, ist auch mal interessant. Über diese Dinge, um Reichweite zu erzielen, können wir nachdenken. Aber wir sind kein Technologiedienstleister, der Facebook-Livestreams ermöglicht.
Wie baut man denn Reichweite auf mit so einem Stream? Weil bevor es in die Monetarisierung geht, ist erstmal die Frage, wie kriege ich da möglichst viele Nutzer drauf, damit ich überhaupt Werbung anbieten kann?
Ja, da kann man bei den Ligen, die wir so als Zielgruppe oder Zielmarkt beschreiben, da siehst du halt schon, dass diese Ligen eine Fanbase haben, die enorm ist. Also wir sehen das am Football. Ja, da jetzt bin ich in Unicorns. Was die im Stadion haben an Zuschauern, 2.000, 3.000, und was wir auf dem Stream haben, bei denen teilweise auch mal 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 Leute auf dem Stream von
parallel zum Spiel.
Parallel zum Spiel. Und dort ist kein einheitlicher Livestream in der Liga, das produzieren halt jetzt mal die Unicorns da auf unserer Plattform auch. Die Nähe der Fans zu ihren Teams, die führt dazu, dass du da automatisch schon über die Fans enorme Reichweite kriegst. Ja? Und das sehen wir im Basketball genauso. Du hast für jeden Zuschauer in der Halle hast du nochmal einen Unique-User auf der Plattform bei uns. Und wir haben ja auch Umfragen gemacht. Also ein Unique-User bedeutet, also ein Device wählt sich ein. Da gibt's ja auch Umfragen, die sagen, da schauen immer 2 zu. Das heißt, ich könnte sagen, okay, für jeden Zuschauer in der Halle habe ich 2, die den Stream angucken. Und da kriegst du schon Reichweite, aber wir sind dran, dieses noch zu verstärken. Also ich sage nochmal, so eine Kooperation mit regionalen Verlagen kann eine Möglichkeit sein. Und wir haben auch Kontakte zu Fernsehsendern, regionalen so und so, die mal Einzelstreams oder die mal Interesse haben. Aber vor allen Dingen auch mal einen bundesweiten TV-Sender. Das müssen wir mal schauen, ob wir da eine Kooperation finden. Aber das sind alles Ideen, um Ligen, die sagen, meine Hauptzielrichtung ist Reichweite, um die quasi zu überzeugen. Airtengo ist ein Partner. Klar, Airtengo ist ja als Marke nicht bekannt. Da kann ich jetzt nicht einfach sagen, ich baue über riesen Marketingkampagnen meine Marke auf. Macht gar keinen Sinn. Sondern dann hole ich wieder Partner hinzu und sage, ich kann diesen Stream auch auf anderen Plattformen auch zeigen, ob das jetzt TV ist oder regionales TV ist oder ein regionaler Verlag. Ich kann das über Kooperationen dann auch verstärken und dieses Ziel der Reichweite dann auch realisieren.
Worauf ich noch hinaus will, ist, ihr habt ja auch eine Kooperation mit zahlreichen Fitnessstudios, sogenannte Live Points bei euch. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich auf dem Laufband stehe in meinem Fitnessclub, kann ich dann Airtengo Livestreams gucken oder wie läuft das?
Noch nicht, aber das ist auch eine Zielrichtung, die wir noch realisieren werden. Du hast es richtig erwähnt. Wir haben in unserem Business auch einen Teil, wo wir Videocontent auf die Screens, TV-Screens in Fitnessstudios ausstrahlen. Haben dort schon sehr viele Studios gewonnen, wo wir das machen. Das sind so Inhalte aus dem Bereich Sport oder Travel und Natur. Und dort strahlen wir aus. Und damit haben wir die Möglichkeit, auch Livestreams regional
dort auszustrahlen, wo sie passen. Also wo ein Team, jetzt nehme ich mal die Niners Chemnitz, wenn ich da in Studios, Fitnessstudios in Sachsen angeschlossen habe, bei uns könnte ich in Zukunft diese Spiele live auf diese Screens bringen. Und das ist auch nochmal eine enorme Reichweitenbooster, den wir da anbieten. Das werden wir auch umsetzen in der Zukunft. Und das ist für viele auch nochmal interessant, weil wir da nochmal Reichweite bieten.
Erstmal eine Masse an User zu haben oder an Reichweite ist schon mal wichtig. Was ebenfalls wichtig ist, beziehungsweise auch dann im nächsten Schritt, ist das User Engagement. Wie sorgt ihr dafür auf der Plattform, dass dieses User Engagement hochgehalten wird?
Also wir sind sehr daran interessiert, neue Technologien, die entstehen, bei uns auf der Plattform zu integrieren. Im Moment ist uns natürlich die erste Aufgabe, ist ein Scoreboard sauber hinzukriegen. Und das ist auch nicht, sagen wir, trivial.
Gerade bei so schnellen Sportarten.
Bei schnellen Sportarten wie Basketball. Das ist im Football ein bisschen einfacher. Da kannst du manuell noch sagen, ja, das Field Goal getroffen, 3 Punkte, so jetzt klack. Ja, aber im Basketball kein no way, ja. Da musst du auch die Shot Clock drin haben und es muss ja alles passen und die Anzahl der Fouls und so weiter. Also das ist schon mal die erste technologische Herausforderung, aber wir arbeiten an weiteren.
Ganz kurz, habt ihr da eine Datenschnittstelle zu dem Data-Feed von der Liga oder wie funktioniert das?
Nein, weil der nicht ausreicht, weil zum Beispiel dort die Shot Clock nicht integriert ist. Ich kriege dann den Spielstand, das ist kein Problem, aber ich habe die Shot Clock nicht. Ich muss die Anzeigentafel in der Halle anzapfen. Ach. Und das ist natürlich ein Punkt, der uns ja vor enorme Herausforderungen stellt, weil jede Halle hat einen anderen Provider, was die Anzeigentafel angeht. Wir haben einen technischen Dienstleister, der das für uns organisiert, aber der hat auch seine Herausforderungen, das ist klar. Aber wir haben, wenn du unsere Stream anguckst, glaube ich, das sehr gut jetzt gelöst und das ist ein Punkt, sagen wir, der wichtig ist. Aber wir gehen weiter. Also ich nenne jetzt mal ein Stichwort, Statistik on Demand. Während wir, glaube ich, die Ersten, die es möglich machen, dass ein User während einem Basketballspiel per Knopfdruck die aktuellen Statistiken eingeblendet bekommt. Nur er für sich, wenn er es gerade haben will. Und wenn er wieder draufdrückt, ist es wieder weg. Das heißt, er sieht dann, wie ist die Dreierquote, wie ist die Zweierquote, wer sind die besten Schützen, wer hat den meisten Assists. Sieht er auf Knopfdruck, kann er sich selber abholen, weil er manchmal denkt, hey, meine Mannschaft, die hat doch gerade... Oh, die treffen die Dreier nicht. Was für Quote haben die gerade? Und er sieht's nicht. Er könnte natürlich in den Liga live reingehen und sich dort nochmal nachgucken. Und so würden wir es halt jetzt auf Knopf bereitstellen, in den Stream eingeblendet. Und solche Themen beschäftigen uns in der Zukunft stark. Da wollen wir uns auch differenzieren über solche Tools. Wir werden eine App releasen und in dieser App werden wir mit integrieren, dass der User das Spiel live einen kleinen Clip rausziehen kann und den über Social Media mit einem weiteren Knopfdruck verteilen kann. Und dann ist wieder ein Link dabei zum Livestream. Also dort werden wir viel machen und das ist unsere Aufgabe, sag ich mal, diese technologischen Möglichkeiten in der Zukunft zu nutzen.
Ich glaube auch so aus Vereinssicht, wo ja jeder hinkommen will, ist, dass beispielsweise ist ein riesen Dreier geworfen worden, das will ich sofort teilen auf Social Media. Habe ich als Verein dann auch einen Knopf, mit dem ich es direkt teile?
Absolut. Wenn wir eine App releasen im ersten Quartal, werden wir das einführen. Und dann wird auch der Verein die Möglichkeit haben, live aus dem Spiel heraus Clips zu erstellen von genau solchen Hammer-Szenen, Buzzerbeater in was weiß ich, und die sofort auf Social Media rauszugeben und sagen, und jetzt schaut euch das Spiel an, das läuft gerade.
Und das macht total Sinn, weil du musst ja den Fan in dem Moment erreichen, wo er vielleicht am heißesten drauf ist, weil er gerade am Ticker sitzt, weil er in Social Media die Ergebnisse aktualisiert. Da habt ihr ja die höchste, ich sag mal, Conversion, dann einen Fan zu generieren für die Plattform.
So ist es. Und das ist das, woran wir arbeiten, um dieses Thema Fan-Engagement einfach umzusetzen, mit konkreten Angeboten, mit konkreten Tools. Aber wir sind auch immer offen für neue Ideen zu dem Thema. Und ich glaube, auch Technologieanbieter könnten ein Partner für uns sein, die vielleicht sagen, aus dem Sportstack-Bereich, ich habe eine neue Idee, will was umsetzen, aber der kann ja auch nicht gleich auf die ganz großen Plattformen zugehen und sagen, komm, ich habe was, sondern muss ja auch mal so ein Showcase machen. Mhm. Ja? Und da bieten wir uns auch immer an, darüber nachzudenken, mal solche Showcases bei uns umzusetzen.
Ich will nochmal zurück auf die Finanzierung, Refinanzierung für die Clubs selber oder für die Ligen. Verdienen die dann an den Einnahmen der Werbevermarktung oder die Pay-Per-Views? Wo verdienen die? Wie verdienen die und wie ist da die Verteilung?
Also wir haben es eigentlich so, dass wir den Vereinen anbieten, regionale Werbeplätze, sage ich mal, in-stream zu vermarkten, damit entsprechende Erlöse zu erzielen. Und wir haben natürlich in dem Pay-Modell, das haben wir jetzt bei in dem Verein oder Ligenbereich noch nicht eingeführt, aber wenn wir das einführen werden, werden wir natürlich einen Share machen, sodass die Liga und oder die Vereine eben entsprechend partizipieren. Das werden wir auf jeden Fall machen, klar. Und ich glaube auch, dass viele das noch ein bisschen unterschätzen, diese Möglichkeiten, die im Pay stecken. Natürlich ist immer die Frage, ich will Reichweite, Reichweite, Reichweite. Und wenn ich Pay mache, verliere ich Reichweite? Ja, kann sein. Aber trotzdem, es gibt ja Beispiele, die, wenn ich nur an zweite Eishockey-Bundesliga denke, die das widerlegt haben. Das ist ja Wahnsinn, was die auch, sagen wir, Möglichkeiten oder Reichweiten kriegen auf dem reinen Pay. Und da kostet das Spiel, glaube ich, jetzt 95 oder 96, ein Spiel. Ja, und die haben, wenn man da Zahlen so hört, haben die doch immer noch sehr, das ist nicht immer noch, sondern die haben laufend sehr gute Zuschauerzahlen. Wenn es um Monetarisierung geht, wenn ich verfolge das Ziel, mit dem Livestream auch Geld zu verdienen, dann muss ich über Pay nachdenken. Das gilt für uns übrigens genauso. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit einem reinen werbefinanzierten, reichweitengetriggerten Monetarisierungsmodell uns, sage ich mal, sehr stark in eine große Profitabilität bringen können, muss man ganz klar sagen. Ja. Und Pay nimmt zu und Akzeptanz nimmt zu. Deshalb glaube ich auch, dass da die Reise hingeht.
Also du siehst eher dann das Subscription-Modell für euch als zukunftsträchtiger als das Werbevermarktungsmodell.
Ja, wobei wir sehen, beim Subscription-Modell musst du aufpassen, du darfst nicht zu hohe Hürden über den Preis, über die Laufzeit. Du musst ja, da geht es immer, klar, immer kündbar. Du musst auch mal so Micro-Packs machen, dass du sagst, komm, das kriegst du mal einen bestimmten Content auch für 2 Euro im Monat, ja. Ja, einfach da, um die Hürden, dass dann sagst, komm, die 2 Euro oder 3 Euro, kein Problem. Ja, mache ich, weil du willst ja nicht mit über 10 Euro in den Kampf der Budgets gegen Netflix und The Zone, da kommst du ja nicht an, ja, da geht's dann um, irgendwann sagt einer, hey, ich habe jetzt mein Budget ausgereizt, Ruhe, aber wenn einer sagt, komm, ja, das sind meine Vereine oder meine Sportart und die kann ich da für einen günstigen Preis sehen, da geht, glaube ich, ein bisschen die Reise hin.
Dann abschließend dazu, welche 3 Tipps hast du denn für Sportsmanic-Hörer, die sagen, wir wollen Livestreams anbieten, wie sollten sie loslegen damit?
Wenn ich mal das trenne zwischen Vereinen, einzelnen Vereinen und Ligen, würde ich sagen, bei den Vereinen schaut danach, dass eine Gruppe von Leuten habt, die so ein begeistert sind, die Bock drauf haben, so ein Livestreaming-Team zu machen und zu organisieren und dafür zu sorgen, dass bei den Heimspielen eben diese Livestreams produziert werden. Da brauchst du, dieses Team brauchst du, egal mit welcher Technologie, egal mit welchem Partner, ein kleines Team, manchmal ein größeres Team brauchst du, um das zu realisieren. Da würde ich sagen, das ist freien, schau danach, dass du so jemand aufbaust. Ja, das ist die Grundlage dafür. Und einen, der moderieren will oder kommentieren will, so, und dann hast du die Voraussetzungen geschaffen. Der Rest, das kriegst du dann hin, dann findest du Partner, die das umsetzen. Bei Ligen würde ich sagen, schaut, dass ihr die Vereine überzeugt, einen einheitlichen Livestream zu machen.
Nicht jeder sein eigenes Suppe.
Nicht jeder sein eigenes oder der eine macht, der andere macht keinen, sondern schaut, dass er das unter ein einheitliches Dach bringt mit einem Partner, mit dem, ja, wo das der Style, wo jeder weiß, wo sehe ich diese Liga. Ich weiß auch, dass ich alle Spiele sehe und dann, oh, der eine streamt, ja, der andere nicht und wo kriege ich das und einmal auf der Plattform, einmal da. Nee, schaut, dass er das unter einen Hut bringt und schaut nach einem Partner. Da ist Ertengo einer, aber es gibt auch andere. Und ich habe erwähnt, dass wir nicht in alle Richtungen da schauen, sondern eine spezielle Zielgruppe haben. Aber trotzdem, das ist der Aufruf eigentlich an alle, die in Ligen drüber nachdenken. Schaut, dass die Vereine überzeugt, dass es funktioniert.
Eine letzte Frage. Wir merken so langsam, es wird kühler, weil das Feuer hier so langsam ausgeht. Wo siehst du in 2 bis 3 Jahren, wo steht da Ertengo?
Ja, es ist eine schwere Frage natürlich, weil uns gibt's jetzt seit 2 Jahren, sagen wir, im Livestreaming-Markt. Das wäre die Verdopplung der Lebenszeit, Lebensdauer, die ich da jetzt prognostizieren sollte. Aber wir sehen uns natürlich nicht in einer großen Skalierung, dass wir jetzt, ja, sondern wir wollen noch einige Ligen zu uns bringen und die auf qualitativ hohem Niveau eben bei uns streamen, in unserem Style, mit den Möglichkeiten, wie wir die Vereine und die Ligen dann unterstützen. Und wir werden, glaube ich, schon auch eine Entwicklung haben, wo wir Sport-Content auch aus dem Ausland in Deutschland präsentieren. Weil ich glaube, dass viele Sportarten auf dieser Welt, ich sag mal, in Deutschland noch nicht so repräsentiert sind. Und wir sehen ja auch die amerikanischen Sportarten, wie die bei uns jetzt boomen. Ja, den Boom im American Football, der ist auch getrieben natürlich wieder über die TV-Präsenz. Aber ich könnte mir solche anderen Themen auch vorstellen. Baseball oder wie auch immer, oder Cricket oder Australian Football. jetzt um nur einige Beispiele dafür zu nennen, um dort zu sagen, das ist eine Plattform, Ertengo, die die Möglichkeit bietet, mich in dem einen der wichtigsten Sportmärkte der Welt zu präsentieren, auch wenn ich es bisher vielleicht dort noch nicht geschafft habe und die bestehenden Plattformen das vielleicht noch nicht als attraktiv gesehen haben.
Dann schon mal vielen Dank für deine Einschätzung des Livestreaming-Marktes in Deutschland oder generell auch was ihr vorhabt in dem Bereich und wie Vereine da auch agieren können. Abschließend, wie immer, und das kennst du ja, die Best of Seven gibt es ja im Basketball, auch in den Playoffs, wo ich hoffentlich auch die Karlsruher Merlins dann nächstes Jahr sehe, zumindest wenn es so weiterläuft. Ich drücke euch die Daumen dafür. Starten möchte ich mit der Frage, wann ist dir das letzte Mal vor Überraschung die Kinnlade runtergefallen?
Ja, da fällt mir ein, wir hatten letztes Jahr gegen Ende der Saison das entscheidende Aufstiegsspiel zwischen den Niners Chemnitz gegen die Hamburg Towers. Da ging es um einen Aufstieg in die BBL und es war Best of Five und das war das fünfte Spiel. Und es war in Chemnitz und nach dem Spiel, ein paar Stunden später, habe ich die Statistik bei uns aufgerufen, wie viele User waren da drauf. Und wir hatten auf diesem Stream 40.000 Zuschauer drauf.
Wow.
Und das hat mich umgehauen. Dass so ein Stream, zweite Basketball-Bundesliga, auf einer Plattform, die noch außer den Fans natürlich nicht so viele kennen, ja, dass da plötzlich 40.000 Zuschauer drauf waren. Und gleichzeitig lief es auf ndr.de, die haben unseren Stream übernommen, mdr.de, die haben unseren Stream übernommen. Also da war meine Kinnlade offen, muss ich ehrlich sagen. Hätte ich nie gedacht, dass das passiert.
Frage 2, wie bleibst du über digitale Trends und Entwicklungen auf dem Laufenden und wie bildest du dich weiter?
Ja, ich nutze natürlich, ich sag's nicht, weil du jetzt da bist, vieles, also ich nutze Podcasts, natürlich finde ich eine tolle Idee oder eine tolle Entwicklung jetzt in den letzten Jahren und die nutze ich natürlich, ob das in Sponsors ist oder dein Podcast oder Sportstech von Benjamin Pankert, alles Dinge, die man gut hören kann und wo viele interessante Sachen einfach da sind. Und dann mache ich halt Networking auf Veranstaltungen und versuche, sag mal, den ganzen Sportbusinessmarkt da ein bisschen aufzusaugen und die Kontakte zu knüpfen.
Welche drei Eigenschaften und Fähigkeiten haben dich dahin gebracht, wo du heute bist?
Das ist ja fast wie ein Bewerbungsgespräch. Erzähle, was über deine Stärken und Schwächen. Aber mein lieber Mann, ich wusste ja, dass es kommt. Aber ja, ich würde mal sagen, ich bin in der Lage, komplexe Dinge zu verstehen und einfach zu machen. Und die dann auch umzusetzen. Und da hilft mir ein bisschen, glaube ich, meine Vergangenheit als Student der Wirtschaftsmathematik, die das ein bisschen befördert hat. Und ich glaube, das ist so ein wesentlicher Punkt. Und ich hatte vor kurzem hast du einen Podcast-Gast gehabt, der das Thema Empathie angesprochen hat. Da warst du, glaube ich, ein bisschen überrascht auch. Aber ich glaube, dass das auch so ein bisschen meine Stärke ist, die ich da einbringen kann.
Die Frage 4, was war der beste Ratschlag, den du in deiner Karriere bekommen hast und von wem war das?
Ich würde sagen, es war weniger ein Ratschlag, sondern einfach eine Begleitung über 2-3 Jahre von einem Coach, den ich hatte bei einem Finanzdienstleister, der mir unglaublich geholfen hat und mich begleitet hat. Das war der Hartmut Rudert aus Hamburg. Schöne Grüße an ihn, wobei ich nicht erwarte, dass er den Podcast bei dir hört. Aber es war faszinierend, wie er da mich in jungen Jahren, sag mal, auch mitgeformt hat, muss ich fast schon sagen. Aber weniger durch Ratschläge, das ist auch interessant. Weniger durch Ratschläge, sondern durch ganz gezielte und geschickte Fragen.
Ja.
Nicht gesagt, mach so oder mach so, sondern ja, warum machst du das so und was war der Grund dafür und was war die Motivation, dieses Gespräch mit deinen Mitarbeitern so zu führen und so weiter. Also das war faszinierend und für mich extrem nutzstiftend.
Also würdest du auch jedem raten, einen Coach sich zu nehmen?
Ja, wenn es die Möglichkeit gibt. Also ich habe den ja nicht selber, es war eine Möglichkeit, die der Arbeitgeber zur Verfügung gestellt hat in der Führungskräfteentwicklung, ja. Aber man sollte sich nicht scheuen, wenn man solche Angebote hat, die auch anzunehmen, die können einen unheimlich nach vorne bringen.
Ja, natürlich passieren in so einer langen, bewegten Karriere auch Fehler. Was war denn dein größter beruflicher Fehler und dein Learning daraus?
Ja, ich habe für einen Dienstleiter für Schwäbisch Hall, stand ich mal vor einer ganz schwierigen Entscheidung. Und zwar wurde ich gefragt, ob ich in die Führung oder in den Vorstand einer Tochtergesellschaft im Ausland gehen würde und diese Entscheidung sollte innerhalb von 12 Stunden passieren, also über Nacht. Und ich habe mich dann entschieden dafür, das zu machen
und war eine Woche später schon in Ungarn und habe dann dort über zwei Jahre oder knapp zwei Jahre dort gearbeitet. Es war im Nachhinein, damals war es faszinierend, klar. Im Nachhinein muss ich aber sagen, es war vielleicht doch mein größter Fehler, weil unsere Kinder, die waren damals, glaube ich, 2 und 4 Jahre alt. Meine Frau konnte mit den Kindern nicht mitgehen aus beruflichen Gründen. Und ich bin dann gependelt jeden Montag runter nach Budapest, jeden Freitag nach Hause. Und also das war im Nachhinein, glaube ich, ein großer Fehler, das zu machen. Aber gut, es ist so gewesen. Und ja, aber das glaube ich schon, es war sehr belastend. Und glaube ich, man hat im Beruf dort viel gelernt und hat sich weiterentwickelt, aber für die private Situation war es, glaube ich, ein großer Fehler.
Ich glaube auch gerade, da würde ich mich jetzt auch dazu zählen, berufsorientierte Menschen, die sagen, ich will im Leben was erreichen, im Job, denen fällt es dann in der Situation nicht auf, dass das private Umfeld und die Beziehung, die man ja privat hat, oder auch gerade Kinder, die aufwachsen, dann eigentlich den wichtigsten und größten Stellenwert haben sollten in der
Genau, und ich habe bei dieser Entscheidung die Karriere vor die Familie gesetzt und das würde ich heute nie mehr machen. Also das könnte ich auch jeden jungen Managern oder jungen Berufstätigen, würde ich das immer mit auf den Weg geben, das nicht zu machen.
Was wird der nächste Game Changer im Sportbusiness?
Die Standardantwort, die du kriegst, ist E-Sports. Die gebe ich dir jetzt nicht. Nee, ich will's mal, weil ich bin auch nicht derjenige, der da den Überblick hat überhaupt über das gesamte Sportbusiness, was jetzt der große Game Changer ist. Ich sage es mal, ein bisschen bezogen auf unser Business, glaube ich, dass Sports Tech wird das große Thema der nächsten Jahre. Weil die Sportarten existieren, das Livestreaming existiert. Wo ist der nächste Sprung? Was passiert da? Ja? Und dort gibt's ja faszinierende Ansätze. Wenn ich jetzt nur gucke, was die mit in den Hallen jetzt mal begonnen haben, im Volleyball mit dem Glassfloor, mit dem digitalen Hallenboden, der da bei dem Supercup eingesetzt wurde, fantastisch, sensationell. Ja, nur mal überlegen, welche Möglichkeiten daraus entstehen. Wir sehen bei den Livestreams, werden wir Dinge sehen, die wir in der Vergangenheit nie gesehen haben, mit AR und VR und so weiter. Ich glaube, der Sports-Tech-Bereich wird die Art, wie wir Sport konsumieren, massiv verändern. Ich kann jetzt noch nicht sagen, wo genau und wie das alles ausschaut, aber ich habe nur das Gefühl, da wird unglaublich viel passieren. Da wird an vielen Dingen gerade, ja, wird entwickelt und werden so Showcases gebaut und so weiter. Und da wird sich viel tun. Und es wird für die User ein tolles Erlebnis werden.
Sehr schön. Die letzte Frage. Was ist denn deine aktuell größte Herausforderung in deinem Alltag, neben dem Fakt, dieses Feuer, das hier so langsam ausgeht, wieder anzufeuern?
Ja, das geht jetzt, das neigt sich dem Ende, das Feuer. Aber so haben wir ja auch unseren Podcast jetzt am Ende. Also für mich die größte Herausforderung ist, sagen wir, gemeinsam mit dem Steffen und dem Harald, Ertengo von einem Startup, was wir ja eigentlich noch sind jetzt in diesen 2 Jahren, zu einem, sagen wir, stabilen Wachstumsunternehmen zu führen. Das ist jetzt die Herausforderung, die wir haben. Jetzt haben wir die Phase der Gründung oder die Ideen und das, wie wir das umsetzen, hinter uns. Und wir haben, das funktioniert. Wir haben die Produkte und es ist alles wunderbar. Aber jetzt müssen wir den nächsten Schritt gehen. Jetzt wollen wir in ein nachhaltiges Wachstum und Profitabilität wachsen. Und es ist die Herausforderung, wo wir uns jetzt stellen.
Dafür drücke ich euch die Daumen. Herzlichen Dank für die Einladung hier ins Schloss, ans Feuer. Und was gibt's denn abschließend? Was liegt dir noch auf dem Herzen? Wie kann man euch erreichen, wenn man da draußen gerade sagt, ich interessiere mich dafür, mit Ertengo vielleicht gemeinsam den Weg zu gehen?
Ich würde einfach vorschlagen, schaut auf ertengo.live, schaut euch Livestreams an, die wir präsentieren. Und wenn ihr Lust drauf habt, meldet euch bei mir per E-Mail. Ich glaube, in deinen Shownotes ist es mit drin.
Du machst eine perfekte Moderation.
Alle Möglichkeiten, die es gibt, hast du ja dort auch präsentiert, mich zu kontaktieren. Ich würde mich freuen, wenn wir mit verschiedenen in Diskussion kommen.
So machen wir das. Abschließend nochmal ein persönliches Dankeschön, dass ihr auch hier unseren Podcast unterstützt und dafür sorgt, dass die Hörer auch da draußen den ganzen Content for free bekommen, ohne eine Paid-Schranke. Vielen Dank dafür und ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Mach's gut und ciao, ciao.
Danke, Daniel. Tschüss.